This is a podcast recorded at CB Expo, Cannabis Business Expo and Conference, on September 16, 2023 in Dortmund, Germany. At the Deep Dive stage, Emmanuel Kotzian, Nikita Kretu, and Luke Rickner, moderated by Lito Michael Schult, discussed the following topic: Wie Gründe und Betreibe ich einen Cannabis Club? Language, German. Enjoy your podcast listening.
Ja, herzlich willkommen alle. Heute sprechen wir über das Thema Cannabis-Clubs. Wie gründe ich den Verein? Aber noch interessanter, wie kann man mit dem Verein Geld verdienen? Ich denke, das ist der Grund, weshalb man auch sich in diesem Markt positionieren möchte. Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich euch einmal einen kleinen Einblick geben in den rechtlichen Rahmen einer solchen Anbauvereinigung, wie sie heißt. Und damit wir auch das ökonomische Potenzial von eingetragenen Vereinen besser verstehen können, zeige ich euch einfach mal, wie denn der Verein grundsätzlich ökonomisches Potenzial entfalten kann. Und last but not least, es gibt eine sehr spannende Studie, eine repräsentative für zivile Organisationen. Und was ganz wichtig ist, die Vereinigungen in Deutschland sind tendenziell in der Zahl abnehmend. Es gibt sehr viele Vereine, die sich jeden Tag im Vereinsregister eintragen lassen, aber es lassen sich weniger eintragen, als ausgetragen werden. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann ist in den nächsten drei Jahren zu erwarten, dass wir weniger Vereine haben. Eine spannende Beobachtung, die man machen konnte, ist, dass in Bundesländern trotz sinkender Einwohneranzahlen solche Clubs dennoch aber, also solche Bundesländer mehr Vereinseintragungen trotz sinkender Einwohneranzahl haben, die sich insbesondere für Verbraucherinteressen und Versorgungsaufgaben interessieren. Also das sind Vereinigungen, die insbesondere die gemeinschaftliche Versorgungsaufgabe darstellen. Man kennt das zum Beispiel aus der solidarischen Landwirtschaft oder aber auch andere Verbraucherinteressen. Und davon könnten jetzt in Zukunft noch mehr Vereine entstehen, auf die über 615.000, die 2022 in einer repräsentativen Studie erhoben worden sind. So viel zu den Vereinen. Vielleicht eine erste Schätzung. Was denkt ihr? Vielleicht mal so in die Runde hier. Wie viele Anbauvereinigungen, glaubt ihr, kann es geben? Meine Schätzung ist immer...
Keine Ahnung.
Die ich jetzt...
Also ich glaube, es können sehr viele werden, aber wie viele davon gut anbauen werden, ist die richtige Frage. Also wie viele dann in der Zukunft auch noch da sein.
Auf jeden Fall. Gut. Stellen wir die Schätzfrage vielleicht mal hintan. Wenn wir uns nochmal das ökonomische, also nochmal den auch europäischen Rahmen nochmal genauer anschauen, der uns auch gleich noch sehr viel stärker beschäftigen wird, was die Minijob-Beschäftigungsgrenze angeht. Hintergrund ist, ich nenne das immer den vorauseilenden europarechtlichen Gehorsam des Gesetzgebers. Er darf und möchte nur den ausschließlich persönlichen Konsum gestatten. Das steht soweit derzeit in Artikel 2 Absatz 2 dieses EU-Rahmenbeschlusses zur Festlegung von Mindestvorschriften über Straftaten im Kontext Cannabis. Man darf quasi nach Artikel 2 Absatz 1 weder die Erzeugung, die Produktion, die Zubereitung, das Anbieten, das Feilhalten oder das Herstellen vornehmen, es sei denn nach Artikel 2 Absatz 2 die Täter handeln für den persönlichen Konsum. Und das ist auch quasi der Scope und die Intention des Gesetzgebers, zunächst und nur den persönlichen Konsum zu gestatten. Das klingt jetzt nach wenig Umsatz, aber schauen wir uns mal die Umsätze an, die erzielt werden können. Und bevor wir uns anschauen, wie diese erzielt werden können, noch ein kleiner Basic Fact. Die Vereinigungen genießen das sogenannte Nebenzweckprivileg. Bedeutet, ja, ein Verein ist kein Formkaufmann, also für ihn greifen nicht diese besonderen Vorschriften über den Handel. Und dennoch darf er trotzdem Gewinne erwirtschaften. Also Vereine dürfen wirtschaftliche Aktivitäten verfolgen. Das kennen wir zum Beispiel aus der Ausgliederung des Profifußballsportes. Und der ganze Profifußballsport, der macht über 4,5 Milliarden Euro Umsatz. Und den Umsatz können wir auch in der Vereinslandschaft in Deutschland tendenziell erwarten, denn der Fußball zeigt es. Und wir kommen gleich noch zu einem weiteren prominenten Beispiel. Was man wissen muss zu diesem Nebenzweckprivileg, man nennt das ja den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im Verein, der muss immer dem Hauptzweck dienen und untergeordnet sein. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem erhebliche wirtschaftliche Aktivitäten entfalten kann. Die dort erzielten Einnahmen, die jetzt in Säule 1 noch nicht möglich sind, aber in Säule 2 durchaus, wenn kommerzielle Lieferketten dann in Entstehung sind, können genutzt werden, um den ideellen Hauptzweck des Vereins zu fördern. Und Ausfluss des Nebenzwecksprivilegs und eine nähere Konkretisierung ist auch noch das Kostendeckungsprivileg. Das heißt, man darf diese Mittel erwirtschaften, zum Beispiel, indem man diesen Anbaubetrieb in Tochtergesellschaften ausgliedert, wie zum Beispiel einen Fußballspieler. Und die dort erzielten Einnahmen können dann mittelbar auch die Vereinslandschaft zwischenfinanzieren. Das ist jetzt nur ein kleiner Einblick, damit wir entstehen, was aus dem, was wir gleich in extenso diskutieren werden, entstehen kann. Und man nennt so etwas Zweckbetrieb. Und der bietet halt tolle Möglichkeiten, kommerzielle Lieferketten später in Säule 2 zu integrieren. Damit wir jetzt nochmal verstehen, was das für ein ökonomisches Potenzial hat, das sind hier die Zahlen des ADAC, der Wirtschaftsbericht 2021. Der zeigt auf, dass die ADAC SE einen Umsatz von über 1,04 Milliarden Euro 2021 erzielt hat. Und das könnte auch durchaus in der Vereinslandschaft passieren, wenn wir quasi in der Analogie Headgrower und Profifußballsportler denken. Das Potenzial ist jetzt hier einmal nur aufgezeigt, weil es einfach der Realität entspricht. Und was jetzt der Gesetzgeber vorhat, ist diese mehrstufige Gesetzgebungsmechanik, erstmal in Säule 1, die Entkriminalisierung innerhalb von Vereinigungen zu erlauben. Und natürlich kommen damit viele regulatorische Anforderungen, die jetzt hier zu stemmen sind von den Anbauvereinigungen. Das sind eingetragene, nicht wirtschaftliche Vereine, die aber dennoch Umsätze erzielen können und oder Genossenschaften. Die Genossenschaften, by the way, können wir abfrühstücken in 10 Sekunden, haben keinen signifikanten Anwendungsbereich, auch aufgrund der, zumindest in der anfänglichen Phase, weil die müssen in Prüfungsverbänden organisiert sein, die Vorstände müssen ihre Lebensläufe zeigen. Es dauert 6 bis 9 Monate und 6 bis 9 Monate in unserer Industrie, da wissen wir alle, dass man, glaube ich, lieber den agileren, schlankeren, einfacheren zu handelnden Verein wählen kann. Weil die Anbauvereinigung ist die Erlaubnisinhaberin und erlaubt überhaupt erst den nicht kommerziellen Anbau innerhalb dieser mitgliedschaftlichen Struktur von 500 Personen. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie wir hier jetzt endlich zu dem Thema kommen, was uns alle eint. Also wir haben entschieden, dass wir diese Schritte, wie ein Verein zu gründen ist, etwas überspringen und uns mit den Problemen von morgen beschäftigen. Der Erlaubnisantrag ist zu stellen, der kann auch elektronisch gestellt werden, nachdem der Anbauverein mit genau diesem Satzungszweck, ich lese das mal vor, weil Nikita sitzt vor, es müssen eingetragene nicht wirtschaftliche Vereine sein, deren Zweck der gemeinschaftliche, nicht gewerbliche Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis zum Eigenkonsum durch und an Mitglieder sowie die Weitergabe von Vermehrungsmaterial ist. Und jetzt haben wir hier diese Aufgaben und Hürden und ich schlage vor, dass wir uns noch bevor wir in die Diskussion einsteigen, das ist eine allgemeine Frage, wie man jetzt diesen Cashflow aus dem Verein realisiert. Das funktioniert, indem wir, wenn wir uns dieses Slide hier anschauen, die Mitgliedsbeiträge der Anbauvereinigungen nutzen, um das Cannabis am Ende bezahlt zu bekommen. Es soll aber nicht bezahlt werden. Deswegen kann der Anbauverein, wenn er ein Verein ist, ihre Mitgliedsbeiträge und die laufenden Beiträge als Grundbeträge sowie zusätzliche Pauschale nutzen, um das Cannabis, so sagt der Gesetzgeber, weiterzugeben. Er möchte nämlich nicht, dass es verkaufen heißt. Wir haben ja gerade gesehen, der europäische Rechtsrahmen erlaubt nur den persönlichen Konsum. Und jetzt haben wir das Prinzip der Selbstkostendeckung in der derzeitigen Entwurfsvorschrift des Paragraphen 25. Ist alles wichtig, weil wir dann da auch gleich diskutieren. Weder die unentgeltliche noch entgeltliche Weitergabe von Cannabis ist erstmal erlaubt, also verboten, die entgeltliche Weitergabe. Was aber erlaubt ist, für die Weitergabe haben die Anbauvereinigungen vom jeweiligen Empfänger, also dem Mitglied, was Cannabis weitergegeben wird, die Erstattung der Kosten zu verlangen, die für die Gewinnung des Konsumcannabises entstanden sind. Und jetzt können wir gleich uns ein bisschen vorstellen, welche Kosten denn alle aufgemacht werden sollten, um Geld zu verdienen, weil man kann kein Geld direkt mit dem Cannabis verdienen, aber mit den Service- und Dienstleistungen rund um die Anbauvereinigung. Und es ist, so steht es weiter in der Vorschrift des 25, die Selbstkosten können Sachkosten sowie gegebenenfalls anteilige Personalkosten in Brutto enthalten. Die Erhebung von Verwaltungsgebühren jedoch und sonstigen Entgelten ist unzulässig. So, und die Vorschrift des 29 konkretisiert einfach nochmal diesen Vorgang, wie denn die Weitergabe stattzufinden hat. Und hier, ich lese einmal ganz kurz vor, das ist eine Kernvorschrift, ist die persönliche Anwesenheit des Abgebenden an das empfangende Mitglied erforderlich unter Vorlage des Personalausweises, des Lichtbildausweises. Also es ist noch nicht so mit Dropshipping und Click and Collect und ich fahre da schnell vorbei. Es muss noch jemand da sein. Und jetzt würde ich gerne die erste Frage tatsächlich mal an Emanuel stellen. Wie siehst du denn die Herausforderung für deine Clubs, den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden? Und wie kann man diesen regulatorischen Aufwand überhaupt stemmen, ein Jugend- und Gesundheitsschutzkonzept zu erstellen, einen Präventionsbeauftragten zu ernennen? Glaubst du, das wird eine Herausforderung für die Clubs?
Ja und nein. Es ist jetzt natürlich alles relativ neu. Ich persönlich beschäftige mich mit Cannabis Social Clubs, sogenannten Anbauvereinigungen und Ähnlichem, seit mittlerweile 14 Jahren, habe eine Kampagne auch dazu gestartet und kenne daher sehr viele praktische Lösungen, wie man mit allen möglichen Situationen umgehen kann. Und dennoch muss ich klipp und klar sagen, also das, was der Gesetzgeber bisher auf den Tisch gelegt hat und wovon wir ja noch nicht so ganz genau wissen, ob es denn seine Gültigkeit erlangen wird, das ist schon ein Höhepunkt an deutscher Gründlichkeit und das wird da ist Deutschland Weltmeister in Bürokratie. Ja. Da können wir uns ein mini bisschen tatsächlich was darauf einbilden, dass ausgerechnet Cannabis das mal wieder beweisen wird. Und für den oder diejenige, die bisher noch nicht in einem Verein oder Vereinsmeier sind und tätig sind, du hast ja selber gesagt, es werden weniger Vereine tendenziell in Deutschland. Und wenn man in einem Verein Mitglied wird, dann ist der Verein normalerweise fertig und alle Probleme durchgeregelt. Selbst wenn ich in einen Schützenverein gehe, der ja auch durchaus eine sehr kontrollierte Funktion hat. Und natürlich für uns als Cannabis-Szene ist die Dichte der Anforderungen und die Anzahl, die Komplexität schon erstmal erschlagend. Wenn man das ganz genau durchschaut, alle kochen mit Wasser. Es geht um Formulare, es geht um Daten, es geht um zuverlässig sein, an die richtige Adresse die richtigen Informationen zu senden. Und das ist natürlich machbar. Ich sehe tatsächlich die Fragestellung, wo ist es machbar? Ich persönlich lebe in Bayern. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mein Ordnungsamt auf das Formular viel, viel mehr Acht geben wird als unsere Firmenanschrift in Berlin. Die werden vielleicht das eine oder andere vielleicht ein bisschen lockerer sehen. Und das ist, glaube ich, so ein mini bisschen die Krux. Im Prinzip sollte ja jeder deutsche Bürger einen Verein gründen können ohne einen Anwalt. Aber genau in diesem speziellen Fall empfehle ich, sucht dennoch vorher einen Anwalt auf und lasst euch das nochmal richtig erklären und euch helfen bei der Satzung, weil es doch über ein Bein im Gefängnis entscheiden kann.
Ja, das ist richtig. Wir kommen gleich zum Thema Compliance. Ich wollte nur noch ermutigend sagen, es ist zumindest ein gebundener Erlaubnisanspruch. Also wenn man sich diese entscheidende Vorschrift des 11 und des 13 anschaut, der regelt die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis, aber auch den Inhalt der Erlaubnis. Das kann jeder kriegen, der diese Voraussetzungen erfüllt und die sind schon machbar aus juristischer Perspektive, aber aus unternehmerischer ja schon ein wenig überreguliert. Ich würde gerne, bevor wir auf die Compliance-Themen mit Luca ein wenig zu sprechen kommen, gerne in die Kita einmal schauen, wie denn, welche Aufgaben anfallen und welche Service-Dienstleistungen einer solchen Anbauvereinigung in Rechnung gestellt werden können und vor allen Dingen auch mit deiner besonderen Erfahrung, wie das denn zu stemmen ist, wenn wir doch diese Minijobgrenze haben. Weil der Gesetzgeber, er sagt und er schreibt vor, dass die Konsummengen, also das Konsum Cannabis, durch aktive Mitwirkung der Mitglieder produziert werden muss. Riesenproblem, wir haben diese Minijob-Beschäftigungsgrenze und alle, die unmittelbar mit der Erzeugung von Konsumcannabis in operativen Tätigkeiten dann eingesetzt werden in dem Club, die dürfen nur 520 Euro bekommen. Da wissen wir alle, das wird nicht funktionieren. Grower nehmen ja gute, auf jeden Fall sechsstellige Gehälter im Jahr und das muss bezahlt werden. Das kann man bezahlen, wenn vielleicht der Vorstand das Geld kriegt. Und ich habe die Befürchtung, dass es am Ende auf dem Papier die Vorstände sind, die diese Gehälter einstreichen. Aber vielleicht sogar mit Lukes Hilfe dann doch compliant das Orchester der Minijobber orchestrieren können. Mhm. Und jetzt, Nikita, habe ich nochmal für alle mitgebracht, hier dieses Slide für die, die nicht so im Anbau stecken. Es gibt Gewächshäuser, es gibt Indoor-Anlagen. Wo siehst du die größten Chancen für die Clubs und welche Aufgaben sind damit verbunden und wie managt man das eigentlich? Welche Aufgaben sind verbunden, die wir noch compliant umsetzen müssen?
Genau, also Lubino, wir sind eine Personalvermittlung für die Cannabis-Industrie, also seit 5 Jahren einer der Hauptteile der Industrie ist Anbau, wo wir uns fokussieren und seit 5 Jahren bauen wir Teams auf, von Startups bis zu größeren Firmen und wir haben auch im Recreational und im medizinischen Bereich, im Recreational Teil zum Beispiel in Holland, wo es diese Hürden nicht gibt, worauf sie sich fokussieren, ist das beste Produkt für Konsumenten zu kreieren. Und dann kommt es kommt auf das Team an. Welche Leute sitzen dahinter, die sich auskennen? Also, dass diese Maßnahmen hier in Deutschland nicht im Vorsatz, gehighlightet werden und dass irgendwelche Leute, die jetzt einfach im Club tätig sind, den ganzen Anbau führen sollen, finde ich ein bisschen komisch, aber auch ein großes eine Hürde für die Industrie. Sogar, wo es diese Hürden nicht gibt, dauert es 1 bis 2 Jahre, bis die zu einem guten Produkt kommen, in Holland zum Beispiel oder in anderen Märkten, die wir schon gesehen haben. Also sehe ich, dass auf jeden Fall da ein großer Lernprozess kommen wird. Und zum Beispiel, wo wir immer anfangen im Hiring-Prozess, ist, dass wir immer anfangen mit, wer das Team leitet. Und mit dieser Person müssen wir das Team unten aufbauen. Ja, es gibt verschiedene Methoden, um anzubauen. Indoor, Greenhouse, und dann muss sich auch jemand auskennen mit im Greenhouse-Environment oder im Indoor-Environment. Das heißt, man muss sehr selektiv seine Member aussuchen für diesen Club, damit einer davon die Erfahrung hat, um das auch wirklich umzusetzen. Cannavigia, und man ist nur so gut wie seine SOPs in so einer Struktur. Und da kommt Cannavigia natürlich rein oder überhaupt Track and Trace, unglaublich wichtig. Aber man kann nur so viel machen oder nur so viel kann eine Software dir geben. Man braucht immer noch jemanden, der das irgendwie leitet und auch die Informationen, die die Software dir gibt, auch umsetzen zu können. Und diese Leute kommen mit Erfahrung, die haben schon im medizinischen Bereich, im Recreational-Bereich, die können überall einen Job kriegen für von 90.000 bis zu 150.000, dass sie jetzt für 520 Euro im Shop arbeiten würden, das wird nicht der Fall sein. Also muss man da irgendwie kreative Lösungen finden und wursteln können. Und das ist auch möglich. Aber zum Beispiel auch zum Thema IPM, also Integrated Pest Management, sorry, wir arbeiten hauptsächlich auf Englisch, wenn es im Anbau geht. Es ist einfach vom Monitor jetzt von Weitem das zu beobachten. Da braucht jemand, der das studiert hat, der konstant im Anbau ist und konstant das monitort. Und zum Thema, welche Methode ich am besten finde, ist einfach, wo man am meisten Kontrolle hat. Besonders in einem Land wie Deutschland würde ich für die Indoor-Variante gehen. Bisschen teurer, um aufzubauen, aber obwohl wir viele Erfahrungen gesammelt haben jetzt über die Jahre, wo wir mit diesen Firmen arbeiten, unser Teil ist, dass wir euch die richtige Person finden, um diese Strategie komplett aufzubauen. Und das ist diese Hürde mit... Das kann auf jeden Fall ein paar Probleme.
Was mich noch besonders interessiert, jetzt hast du ja relativ viel Erfahrung im Anbau. Wie siehst du die Thematik der in § 17 Absatz 4 enthaltenen Verordnungsermächtigung, wonach das BEL halt die Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Pflanzen- und Bodenbehandlungsmittel, Mykotoxine, Schwermetalle und Biozidprodukte festlegen kann? Ist auch ein organischer, biologischer, pestizidfreier Anbau indoor möglich?
Ja, oder jein, ist die Antwort.
Okay, ja. Gut, dann haben wir das Thema schon. Aber gut, also wir haben halt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein gutes Team, was erforderlich ist, um einen Club zu leiten. Am besten sowieso englischsprachig, weil die ganze Branche sich nur auf Englisch austauscht und auch die Systeme so laufen.
Ja, hier gibt es nur 3 Lizenzen in Deutschland. Also wir arbeiten in 8 Märkten in Europa und in Thailand ist alles Englisch.
Okay, ja, deswegen würde ich dann mal auf das Thema der Compliance kommen, die ja auch wahnsinnig kriegsentscheidend ist. Hintergrund: Organe haften für Straftaten, die in ihrem Unternehmen passieren, ob eingetragener Verein, Genossenschaft oder halt eine GmbH. Welche Anforderungen haben wir zu erfüllen? Ganz umfangreiche Dokumentations- und Berichtspflichten, um die Mengen an weitergegebenen, an zu vernichtendem Cannabis ja wirklich zu tracken. Es muss nur dokumentiert und berichtet werden, aber eine Tracking-Technik wäre vielleicht auch ein guter Ansatz, um sich auch auf Säule 2 vorzubereiten. Und ich gehe noch ganz kurz auf die anderen Punkte ein, damit dann Luke zur Sprache kommt. Die behördliche Überwachung wird durch regelmäßige Kontrollen stattfinden. Das ist alles sehr umfangreich geregelt. Man muss auch zum Beispiel, gut, dass der Transport möglich sein wird, wenn der Transport dann stattfindet, er muss elektronisch vorangezeigt sein. Man soll sich quasi gläsern machen oder wenn die Behörden kommen, die Hose runterziehen, wie man halt so sagt. Und das ist halt alles mit sehr viel Transparenz, aber vielleicht auch mit möglichen Chancen für Vertrauen verbunden. Und Luke, was würdest du sagen, welche Hürden sind ohne eine gute digitale Unterstützung, welche kommen da auf einen zu und ist das überhaupt manageable, so viele Leute zu haben?
Ja, zuerst mal vielen Dank, Elito. Ich bin Luke Riechner, einer der Co-Founder von Cannawiki. Wir machen Software im Bereich Compliance, Track and Trace und haben jetzt in der Schweiz mit den Pilotprojekten einige Erfahrungen sammeln können mit den ersten Social Clubs, die jetzt da kommen, wobei das anders aufgebaut ist, die werden anders beliefert, da ist noch eine andere Struktur dahinter, die schon ein bisschen länger vorbereitet war. Zuerst mal, wir machen eine Software, die kann dir das Leben einfacher machen. Viele große Pharmafirmen machen immer noch alles von Hand, paper-based, aber die haben einen QP, der da sitzt, der nicht die 150 oder die, was war das, 80 bis 150.000 verdient, sondern die 200.000 und der sehr, sehr genau arbeitet und das ist in diesem Falle nicht gegeben. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen, was alles in eine von Anbau, Weiterverarbeitung, Post-Harvest Processing, was da alles reingeht und wie man das alles zusammenhalten kann von in der Vereinsstruktur. Ich fand das Schützen, der Schützenverein eine gute Basis dazu, weil da geht es auch um theoretisch viel mögliche Haftbarkeit, Geschichten immer Worst Case andenken, Best Case hoffen. Und wenn wir so ein bisschen die Cannabis-Industrie der letzten Jahre rund um die Welt anschauen, sie waren nicht immer nur gütig zu sich selber oder wir waren nicht immer nur gütig zu uns selber, wenn es darum ging, Vorschriften einzuhalten und gewisse Mechanismen einzubauen, die dann einem Social Club erlauben, eigentlich sich in dem gegebenen Gesetzesrahmen zu bewegen. Und ich habe auch nicht mein Leben lang Compliance gemacht und bin mittlerweile ziemlich aktiv in dem Bereich unterwegs. Das ist come natural. Du wirst nicht von heute auf morgen deine Abläufe in einer Art und Weise durchführen, wie sie da angefordert werden, weil das sind Medizinalanforderungen nach Betäubungsmittelkontrollverordnung und die werden schlussendlich jemandem übergeben, der 500 Euro verdienen darf und eine Handvoll Freunde rundherum. Was ich finde, der Ansatz gut, ich finde jeder Schritt in eine Richtung und jede Rahmenbedingung, die gegeben wird, erlaubt einem etwas aufzubauen in dieser Industrie. Aber da sind sehr viele Potential Pitfalls, die da noch auf einem zukommen. Und ja, das, wenn du den Segway machst, Software hilft, Dokumentation hilft, Strukturen helfen, je nachdem alles aufgebaut, SOPs dann Hand zu haben. Gestern hat der den Dünger gegeben, übermorgen macht er. Also das macht einem das Leben definitiv viel einfacher. Und eines unserer Hauptlearnings, und wir sind mittlerweile in 19 Ländern, haben wir Kunden, der Auditor kommt, der schaut sich 5 Sachen an. Und wenn in den 5 Sachen ein Non-Conformity ist, dann geht er bohren und dann findet er immer was. die beste Medizinalbude in der Welt. Wenn er will, dann findet er was. Ja. Und es geht darum, eigentlich hier, ich sage nicht ein Medizinalsystem, irgendwo reinzudrücken, versuchen, dass das überengineert ist, aber eigentlich Gegebenheiten schaffen, die einem erlauben, mit den Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind, zu arbeiten. Die sind noch nicht abgesegnet, das ist noch nicht so, wie es jetzt alles dasteht, das kommt. Aber ich kann allen sehr ans Herzen legen, die in diese Richtung gehen wollen, beschäftigt euch aktiv damit. Vorstand zu sein ist immer toll, Vereinsvorstand zu sein ist auch immer toll. Präsident sein ist das Beste, da musst du nichts machen, nur da sitzen und reden, oder? Und alle anderen rundherum machen die Arbeit. Aber wenn denn das Ticket kommt, der Auditor kommt rein, fragt die Wartung, oder geht jetzt nicht in einzelne Beispiele rein, aber irgendwas findet er. Und im Quartal zu reporten ist auch nicht unbedingt was, was nur Spaß macht. Und da erlaubt halt einfach Digitalisierung verschiedene Möglichkeiten, die einem extrem viel Arbeit abnehmen. Und ich sage es gerade direkt, was wir jetzt anbieten werden, hat nichts zu tun, also hat viel zu tun mit dem, was wir jetzt machen, aber ich werde nicht versuchen, eine medizinal aufgebaute Compliance-Software in den Bereich zu bringen, sondern da sind wir sehr im Austausch mit den Projekten in der Schweiz, um da so ein bisschen die Learnings zu machen.
Ja, sehr gut. Wie seht ihr denn die Chancen? Also das ist meine persönliche Meinung, wenn man einen Club wirklich zukunftstauglich organisieren möchte, dass man schon über den gesetzlichen Anforderungen hinaus ganz klar schon mit schielendem Blick auf den Gesetzesentwurf in Säule 2 die Struktur jetzt aufsetzt, die Säule 2 tauglich ist. Denn das ist juristisch ganz interessant, man kann ja den Anbau auch auf eine Tochtergesellschaft auslagern. Das hat dann zwar kein Exit-Potenzial, aber das dort generierte Geld kann die Vereinslandschaft mittelbar mitfinanzieren und so eine Buy-Arena am Ende schaffen. Das hat halt einfach unfassbar viel Wert. Würdet ihr nicht einen Club vielleicht mal so pilotweise trotzdem so compliant machen, quasi wie ein Medical-Unternehmen, aber mit Blick eher auf diesen Track-and-Trace-Ansatz aus dem REC-Bereich?
Kommt drauf an. Also wenn du das jetzt mit Dänemark vergleichst, es macht einfach keinen Sinn. Es ist nicht kreiert für eine Pflanze. Es ist kreiert für ein Medizin oder für Chemikalien, um Chemikalien zu kreieren. Zum Beispiel in Holland muss man sich vorstellen, nicht in Holland, in Dänemark, muss man sich vorstellen, du musst angeben, wann du die Pflanze rausstellst oder den Samen in den Boden tust. Du musst sagen, wann du erntest, genau den Tag. Und wenn die Pflanze nicht ready ist, musst du trotzdem ernten, weißt du? Und dann geht all dein, und du musst das Produkt natürlich auch anmelden, was du, und dann hast du eine 10%ige Variable von dem ganz genauen Cannabinoid-Anhalt, den du angemeldet hast. Und wenn du das nicht triffst, dann geht's in den Müll, ja? Und deshalb, man kann es auch übertreiben und ich glaube, dass deshalb würde ich das nicht unbedingt machen. Also wenn dann nur von einem Hygiene-Faktor, einfach damit es so sauber wie möglich ist, aber jetzt nicht genau wie im medizinischen
Teil. Es gibt ja Good Practices auch in der Agrikulturindustrie. Es geht ja nicht darum, overengineered Pharma Practices irgendwie hier reinzubringen, sondern es geht darum, dass du, wenn du eine Tomate im Supermarkt kaufst, dann kannst du eine Rückholung machen. Wenn da irgendwelche Bakterien drauf sind, weißt du, wo es herkommt. Diese Mindestbasis muss gewährleistet sein. Und auch die wird nicht von jemandem, der 500 Euro im Monat verdient, normalerweise unterhalten, die Infrastruktur. Und immer daran denken, das ist die erste Möglichkeit, wo die Industrie rauskommen kann und sich der Welt zeigen, von den vielen Skeptikern, die noch hier sind, dass wir können das. Wir können das. Sei es durch selbst auferlegte Regulierung, sei es durch selbst auferlegte Regulierung, ist ein großes Wort, aber wir können uns in den Rahmenbedingungen bewegen, ohne dass wir das System wieder austricksen zu versuchen. Und da ist halt schon wieder, sind alle links, rechts und Center versuchen da irgendwelche in die Trickkiste zu greifen und das Ding ist noch nicht durch. Mhm. Also wenn die Social Clubs nachher plötzlich überall den ganzen Schwarzmarkt beliefern oder vice versa und ich kann ja eins sagen, Polizeiregulatoren und das ganze System, die sind nicht dumm. Und dann habt ihr, glaube ich, ein bisschen stärkere Diskussionen mit euren Politikern, als wir in der Schweiz haben. Dann kommen dann die 2-3 Populisten und sagen, nein, das Zeug muss weg. Wir haben ihnen eine Chance gegeben und sie haben es, hätte ich fast wieder ein Wort gesagt, das man auf der Bühne nicht sagt, aber Und da sehe ich einerseits für das Momentum in Deutschland. Deutschland ist wegweisend für die globale Industrie natürlich. Wir Schweizer sind klein, wir haben da so einen kleinen Spielplatz, auf dem wir ein bisschen rumbasteln können. Das sind ganz andere Gegebenheiten. Und deshalb trotzdem auch viel zu lernen davon, weil schlussendlich es gibt keinen Blueprint, wie das perfekt ausschauen sollte. Und die Möglichkeit von sei es durchdachten Hiring-Prozessen, Strukturen, von Erfahrungen und Ansätzen aus der Industrie, ganz wichtig ist, dass man muss die Industrie, die nicht existiert, weil es gibt ja keine Industrie, dazu führen, dass es für sie ein Anreiz ist, aus dem Schatten zu treten und in so eine Gemeinschaft einzutreten. Und also da gibt es ganz, ganz viele Potential Pitfalls, wo wir noch, ich bin ja Schweizer, wo ihr noch, nein, Spaß beiseite, wo wir als Industrieteilnehmer noch drüber stolpern könnten und viel davon halt einfach mit ich will nicht sagen, selbst erlegten Regulierungen oder so weiter zu tun, aber einfach mit einem careful handling of the whole situation.
Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in den Betrieb. Wir wissen ja, dass Gebäude Teile eines befriedeten Besitztums, wenn und soweit sie vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt sind, durchaus die Fläche abbilden darf und kann, die für den Anbau genutzt werden wird. Könnt ihr euch vorstellen, und damit spreche ich halt dieses Grow-Hub-Szenario an, wie man ein solches Grow-Hub umsetzt, 10 Clubs, ca. 250, 300 Quadratmeter pro Club und das alles in eine Halle packen und dann 10 Clubs in einer Halle laufen lassen. Also wie viel effizienter wäre eine solche ein solcher Ansatz? Vielleicht Nikita?
Es kommt wirklich darauf an, was man genau macht, aber auf jeden Fall kann man die Economies of Scale dann kriegen, aber dann da frage ich dich, man kann ja keinen Profit da so genau, also wie würde man das denn machen? Also was ist das Ziel dahinter?
Gute Frage. Man würde, das ist so derzeit so der gängigste Beratungsansatz, man würde halt quasi diese ganzen Anlagen in Form einer GmbH ankaufen und erwerben und das Eigentum an der Produktionsanlage halten, an allen Lampen, an allen Rigs, an allen Wasserschläuchen, die da Mobiliareigentum darstellen und diese Infrastruktur dann dem Verein bereitstellen und mietweise zur Verfügung stellen. Und so kann man dann tatsächlich über die Amortisation der Anschaffungskosten ein Produkt entwickeln, was die Grundbasis des Wertes, der sich in der GmbH aufbauen kann, bildet. Also man würde mit 10 Clubs, wenn er wirklich jeweils 300 Kilo produzieren kann, mit einer GmbH die Infrastruktur von 10 Clubs stellen. Dann hat man auch schon gleich ja, die Marktkapazität von 3 Tonnen in einem 600-Tonnen-Markt. Das sind schon mal 0,5% oder 5%. Bei 30 Tonnen sind wir bei 5%. Und wenn man dann 10 solcher Hallen errichtet, ist das Rennen grundsätzlich schon tendenziell losgegangen. Seht ihr das ähnlich?
Macht Sinn. Aber ich würde sagen, umso größer es wird, umso mehr machen diese zwei Punkte, also umso wichtiger sind sie. Also gutes HR, gutes Compliance und Software. Also es kommt wirklich, also klein anzubauen oder groß anzubauen, sind zwei komplette verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Also gleichen Probleme muss man dann irgendwie haben. Aber ja.
Also so kann man das machen? So ist es derzeit?
Ist möglich, ja.
Die Idee im Zentrum ist ja aber auch, dass Konsumenten zusammen können in einem sozialen Umfeld eigentlich Zugang zu was haben, was sie sonst im Schwarzmarkt erhalten. Ob das dann skaliert werden muss in dieser Größe direkt oder ob man einfach mal anfangen sollte in einem überschaubaren, das wird der Markt für sich entscheiden, da wird es verschiedene Ansätze geben. Natürlich ist der Größere effizienter. Die Qualität wird nicht nur besser durch Größe. Ich glaube, das hat die Industrie allgemein auch,
ja, auf jeden Fall.
Für mich auch ist es bewiesen. Und wenn wir nach Amerika schauen, da sind die ganzen Großen am Verschwinden und die kleinen Soliden haben da eine Basis. Und ich sehe auch eine Möglichkeit mit diesen Clubs, dass da eigentlich ich sage den Term Legacy eigentlich nie, aber dass Leute zusammenkommen können und aus einer Schattenwirtschaft in eine vielleicht besser schlafende Struktur reinkommen. Und wenn du 500 oder wenn du einen Club in einer gewissen Größe hast und eigentlich sauber dafür anbauen kannst, ist das ein Case für sich selber, der je nachdem, wo die Reise hingeht in der Industrie danach, eigentlich eine sehr starke Daseinsberechtigung hat, ohne dass man jetzt in all die verschiedenen Skalierungsszenarien denken muss. Also es gibt so, das ist so ein bisschen, ich weiß, Emanuel, du hast dich viel mit dem Thema beschäftigt.
Ich nur ein paar kleine Details noch zum Anfügen. Ich halte alle Gedankengänge für absolut richtig und auch der ökonomische, wow, lass uns gemeinsamer und einfacher und dann ist vielleicht ein Profi gerade nebendran anwesend, wenn ich gerade auch mal was pflege und das stimmt alles. Und gleichzeitig gibt es auch Gesetze, die nicht der Gesetzgeber schreibt. Die Cannabis-Social-Club-Szene in Spanien kennzeichnet sich dadurch, dass die Grow-Räume geheim gehalten werden, nicht deswegen, damit die Polizei nicht kommt, sondern damit der böse Räuber nicht kommt. Und immer dann, wenn die gerade in Blüte gehen, kommt jemand und räumt das ab. Das ist ein Risiko. Also auch wenn ich meine Anbaufelder sozusagen mit anderen zusammenlege, die ich vielleicht gar nicht kenne, aber jemand weiß, in diesem großen Gebäude sind 20, 30 Clubs, die gemeinsam anbauen, da gibt es immer was zu holen, ja, dann kann ich ja immer vorbeischauen. Ne? Also das macht auch eine gewisse Art von Risikokalkulation und das ist die Realität, die der Politiker erstmal nicht beeinflussen kann. Und wir werden sehen, wie sich das auch ausdefiniert. Und eine Anmerkung noch zu zusammengelegten Grow-Räumen. Ich sehe, dass es einen Nachholbedarf gibt an Clubmitgliedern, Usern, die mal gerne anbauen wollen einfach. Ja. Nicht deshalb, weil es super ökonomisch ist oder sozusagen das noch bessere Gras gibt, sondern weil ich kann und weil ich selber dann mein Produkt tatsächlich nachher konsumiere. Das vergeht den meisten. Und zwar spätestens dann, wenn sie merken, ich kann ja gar nicht mehr in Urlaub. Ich muss mich ja immer um diese Pflanzen kümmern. Und da frage ich mich noch, wie soll ich denn die 500 Mitglieder, ne, die in den Growing-Plan reinbekommen, wann die Pflanze es braucht, und die kommen dann stundenweise wohl vorbei, einmal die Woche oder irgendwie sowas, wie soll denn das funktionieren? Das weiß doch jeder, dass mehrere Köche den Brei verderben, selbst die einfachste Sache. Ansonsten, gute Sache, und wir halten uns da auch sozusagen den Diskurs offen, weil klar ist es ökonomisch sinnvoll, möglichst große Einheiten miteinander zu betreiben und möglichst viel Fachwissen einer Analysestelle. Und da muss ich auch noch meine letzte Anmerkung, diesmal in Sachen Compliance. Ich habe mir das Gesetz einmal durchgelesen, da steht irgendwo drin, ein Club testet einmal im Jahr pro Ernte nach Fungis und Rückständen und dies und jenes.
Also, und sind nicht mal definiert, welche Fungis und welche Rückstände. Ja, also das ist einfach nur so
blank drin. Das kommt dann später und einmal im Jahr mache ich das.
Genau.
Also mein Club macht das eigentlich jede Woche, weil wir wissen wollen, an welcher zu welcher Phase des Growing-Vorgangs ist der Fehler passiert, falls einer passiert. Also da sehen wir auch, dass die Compliance, die von der Gesetzgeberseite herkommt, einfach null fundiert ist, sondern dass man das selber nachhelfen muss. Also das, auf der einen Seite ist es überbordende Bürokratie und auf der anderen Seite von dem Vorgang, von dem qualitativen Vorgang eben eine wirklich perfekte Pflanze wachsen zu lassen, hat der Gesetzgeber keinen blassen Schimmer. Aber gut.
Und diese perfekte Pflanze ist das, was den Konsumenten oder den Social Club Teilnehmer ihr dann auch da behält. Ja. Weil wenn sie was anbauen, was nicht zu konsumieren ist, dann ist das Experiment dann auch wieder schnell gescheitert, oder? Da ist sich der Konsument dann auch wieder am nächsten. Also es gibt da ganz viele Sachen, die da noch mit ein. Und spätestens bei der zweiten Ernte will niemand mehr schnipseln.
Ja.
Ist einfach so.
Ist einfach so. Ist so. Aber da, ich meine,
500 Euro macht es auch keinen im Monat.
So problematisch dieser Punkt ist, so reizvoll kann er halt auch sein. Eine Sache noch, vielleicht ist das auch eine der Key Messages, die ich euch gerne mitgebe. Wollte, ich meine euch auch, Sponsoring und Werbeverbote. Man wird keine Werbung machen können und kein Sponsoring. Und Sponsoring ist alles, was mittelbar, unmittelbar oder auch nur wahrscheinlich die Weitergabe und oder den Konsum von Cannabis fördert. Das ist das erste Problem. Das zweite, aber das größere Problem ist, alles ist Werbung, was von einem überwiegenden Anteil der AdressatInnen als Werbung aufgefasst werden kann. Da haben wir einen sehr weichen, sehr soften Begriff. Und deswegen ist die Frage Brandbuilding Ich bringe jetzt auch den Punkt, wie man das Brandbuilding betreibt, aber dann vielleicht von euch, was ist dafür wichtig, wenn man aber wenigstens Amber-Vereinigungen, so wie deine, alle gleich nennt und man hat einen gewissen Qualitätsstandard, auf den man sich verlassen kann, wo man sagt, der Laden von Emanuel, der läuft, ja, ich finde die Marke vielleicht, die vielleicht gefällt mir die Farbe nicht, aber das Cannabis da, das ist verdammt gut, also no offense, das war jetzt einfach ein random Beispiel, ja. Weil das, glaube ich, ist der höchste Wert, den wir jetzt heben können in der Säule 1 und für hochwertige Qualität stehen. Was glaubt ihr, macht denn hochwertige Qualität oder eine gute Brand aus? Also nur ein cooler Name und ein Logo ist es wahrscheinlich, ist das?
Du musst irgendeinen amerikanischen Rapper haben, der neben dran steht, dann hast du eine gute Marke.
So genau, richtig. Ich glaube nicht an Personal Brands.
Nicht ein amerikanischer Rapper, sorry. Ja.
Ich glaube auch gar nicht an Rapper Brands. Ich glaube, dass Personal Brands einfach in den wenigsten Fällen wirklich gut funktionieren. Also vielleicht in 5% aller Fälle, weil die Leute, die lassen sich ja nicht von einem Rapper abholen, sondern von der Quali, oder?
Mit Qualität.
Ich glaube, es kommt alles auf Qualität des Produktes an. Aber hier gibt es eine interessante Möglichkeit, die man nicht so festgehalten hat in anderen Märkten. Zum Beispiel, dass man 100% von dem Anbauer kauft. Ne? Und man, you're buying from the cultivator. Und dann könnte man von der Marketing-Perspektive das noch irgendwie ein bisschen schöner machen und you're buying from the breeder oder von der Person, die... Also, dass man nicht nur von einer Dispensary kauft, jemand, der einkauft die ganze Zeit verschiedene Produkte, aber dass du wirklich von den Leuten kaufst, die das Produkt anbauen. Aber da muss die Qualität auch stimmen. Und wenn die Qualität stimmt und diese Story stimmt, dann glaube ich, und dann gibt es auch noch eine kleine Nummer an Members und Leuten, die Zugang zu diesen Produkten haben. Ich glaube, es könnte sich so ein Hype-Produkt oder Hype-Brands
nicht kriegen, wenn die Qualität nicht stimmt.
Wenn die Qualität da ist, dann gibt es eine Möglichkeit, irgendwie eine kleine Story, schöne Story zu kreieren.
Alright.
Ich wirf dann immer noch gerne, wenn du skalieren, die FIFA ist auch ein Verein.
Ja.
Und man kann es bis ans Ende der Welt durchspinnen oder man einfach mal irgendwo anfangen. Am besten so anfangen, dass am wenigsten potenzielle Pitfalls wie möglich im Weg sind. Ich bin nicht so lange wie viele andere in der Industrie, aber slow and steady wins this race. Und von heute auf morgen wird hier niemand reich. Und auf alle Fälle nicht, wenn er da in diesen Strukturen, Social Clubs und vielleicht mal eine Säule 2 oder Modellprojekte in der Schweiz oder Pilotprojekte. Das ist nicht jetzt ein Exit-Business Case, das ist eine Wandlung. Harm Reduction steht in Europa im Fokus. Nicht ein spekulativer Business Case. Und da müssen wir zuerst mal aufbauen und hin. Und danach gibt es für alle gutes Essen immer an diesen Konferenzen. Und wir können zusammenkommen die nächsten 20 Jahre andere Industrien.
Danke, Luke. Vom Anfang zum Ende dieser Präsentation. Mir wurde hier ein Hard Cut symbolisiert. Falls ihr anfangen wollt mit dem Club, wir mit der Lito Law Academy, wir beraten die Clubs und bereitstellen gerne all die Unterlagen, die erforderlich sind. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag auf der Messe hier. Und danke, dass ihr hier wart. Die Gesprächspartner wart. Und danke alle.
Danke, Leute.
We hope you enjoyed this podcast. You can find more podcasts on our channel. And we look forward to welcoming you to one of our upcoming events. All dates are available at cb-net.com.